Guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Wir sind erlöst und dürfen uns freuen darüber, dass Jesus Christus das gemacht hat. Gerade in dieser Weihnachtszeit ist das so ein starkes Signal, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz besonders freue ich mich auch über die, die zum ersten Mal da sind. Lass uns die noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Es ist einfach schön, dass du da bist. Auch, dass du zuschaust aus dem Internet. Ja, wir haben auch heute Morgen schon Zuschriften bekommen, wo Menschen um Gebet bitten. Und wir schließen euch mit ein, wir schließen dich mit ein. Auch da, wo du Bedürfnisse hast, wo Dinge fehlen, wo Dinge ja, ins Lot kommen müssen, wo Dinge wiederhergestellt werden müssen, da wird der lebendige Gott eingreifen. Und wir wünschen Ihnen zu Hause und dir zu Hause ganz besonders Gottes Segen und seine Kraft, auch gerade heute Morgen. Ich möchte, bevor ich mit unserem Thema Fortsetzung mache, ganz kurz zwei Dinge ankündigen. Das eine ist, wir werden am 8. Januar, also am zweiten Sonntag im Januar, eine Zeit haben, wo wir davon berichten, was der lebendige Gott in unserer Mitte getan hat. Also nicht nur das, was er erst noch tun wird, sondern das, was er getan hat. Und wir wollen dich ermutigen, komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir oder zu dem Gottesdienstleiter, der eben hier den Gottesdienst eröffnet hat und sag, ich möchte dabei sein und wir werden das dann arrangieren. Und auch wenn du in den nächsten Tagen noch überlegst, schreib uns einfach oder sag uns Bescheid, dass du dabei sein willst. Und wir wollen dann ja wieder eine Menge von Menschen haben, die davon berichten, was der lebendige Gott in 2016 getan hat. Und wir wollen auch das neue Jahr starten, 2017, mit gemeinsamen Gebet. Es wird wieder eine Zeit geben, die schon am Montag, den 2. Januar, beginnen wird. Wir starten hier um 6 Uhr. Wir beten bis 7 Uhr morgens und danach, wer dann noch Zeit hat, nicht zur Arbeit muss, der darf dann noch zum Frühstück bleiben. Und wir werden dann in dieser Zeit gemeinsam beten für verschiedene Dinge. Jeder Tag wird unter einem speziellen Thema stehen und wir werden gemeinsam für diese Zeit beten. Und ich lade dich jetzt schon mal ein. Auch auf unseren Flyern, auf den Wochenflyern wird es dann sein. Da wirst du genau sehen, an welchem Tag du für was beten kannst. Ja, wir kommen zu einem herausfordernden Thema. Wir haben beim letzten Gottesdienst im letzten Monat uns mit einer Menschengruppe beschäftigt, die uns Schwierigkeiten bereitet. Das sind Menschen, die wir als schwierig bezeichnen, mit denen wir schlecht umgehen können, die in unserem Leben ein richtiger Kontrapunkt sind, ein Punkt sind, die uns herausfordern. Ja, das können Menschen sein, die dich betrogen haben. Das kann jemand sein, der vielleicht in deiner Beziehung, in deiner Ehe dich betrogen hat, der dich um Geld betrogen hat. Das kann jemand sein, der dich ausgenutzt hat. Solche Energieräuber, die nur kommen und etwas von dir wollen und dich aussaugen. Und du hast alles gegeben und du hast dich hundertprozentig investiert. Und am Ende redet derjenige auch noch schlecht über dich. Und er schimpft über dich und sagt, ja, derjenige war so unmöglich zu mir. Er hat nie mir geholfen. Oder diejenigen, die Missbrauch an Menschen betreiben, egal ob das körperlicher Missbrauch ist oder ob es seelischer oder geistlicher Missbrauch ist. Vielleicht hast du das erlebt, auch mal in einer Kirche oder Gemeinde, dass Menschen dich missbraucht haben, dass Menschen untreu waren. Vielleicht hast du als Kind erlebt, dass dein Vater, deine Mutter dich verlassen hat und du sagst, wo ist mein Vater, wo ist meine Mutter? Menschen, die über dich gelogen haben, die dich belogen haben, die dich hintergangen haben, die schlecht über dich geredet haben. Oder solche, die dich herabsetzen, die dich immer wieder erniedrigen, die vielleicht dich sogar unterdrücken oder körperlich misshandeln. Wir sind solchen Menschen schon mal begegnet. Ich bin auch solchen Menschen begegnet. Und diese Menschen haben mein Leben beeinflusst. Und da gibt es auch Menschen, die in der Vergangenheit ja mir extrem zugesetzt haben, wo ich Zeiten erlebt habe, die ich heute nicht mehr erleben möchte, wo ich Zeiten erlebt habe, wo ich mehr geweint habe, als dass ich gelacht habe, Zeiten erlebt habe, in denen ich diese Person die mir das angetan hat, die uns das angetan hat, gehasst habe bis aufs Blut. Es ging sogar so weit, dass ich so verzweifelt war und so ja, einfach frustriert über diese täglichen Dinge, die immer wieder kamen und die nie aufhören wollten. Und das über Jahre, die auch meine Jugend und meine Kindheit mitgeprägt haben, dass ich schon überlegt habe, lohnt es sich überhaupt auf dieser Erde noch zu leben? Kann die Hölle eigentlich schlimmer sein als das, was ich erlebe? Und ich glaube, es gibt einige hier, die einen Hass auf Menschen haben, die dir zugesetzt haben, die dich verletzt haben, die dich kaputt gemacht haben oder die dabei sind, das zu tun. Und ich habe in dieser Zeit Jesus Christus kennengelernt. Ich habe erlebt, dass er nicht nur einen besseren Menschen aus mir gemacht hat, sondern dass dadurch, dass ich ihn aufgenommen habe, ich ein neuer Mensch geworden bin, ein völlig neuer Mensch. Es gibt nicht eine bessere Version von Michael, sondern es gibt eine neue Version von mir. Eine Version, die Jesus gemacht hat. Und ich habe die Gegenwart Gottes erlebt und die Kraft des Heiligen Geistes, wie er mein Leben verändert hat. Mir ist bewusst geworden, dass ich gegen Gott und gegen Menschen gesündigt habe, obwohl ich kein Verbrecher, kein Terrorist oder kein Mensch war, der irgendwem vielleicht so offensichtlich etwas Schlimmes angetan habe. Aber mir wurde bewusst, die Schuld, die ich trage, die ist viel zu groß, als dass ich sie selber bezahlen könnte. Und ich wusste, ich brauche jemanden, der für meine Schuld bezahlt. Und da war dieser ausgestreckte Jesus am Kreuz, der gesagt hat, Michael, ich habe für dich bezahlt. Und in einem normalen Gottesdienst habe ich Jesus angenommen. Und ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib für meine Schuld. Ich will das annehmen, dass du für mich bezahlst. Und ich habe das erkannt und ich wusste, dass ich Vergebung brauche. Und wie das so ist, wenn du dann mit Jesus Christus gehst, dann stehen auf der Bühne Menschen, die predigen und dann gibt es Menschen, die predigen über Vergebung und die sagen, vergib deinem Mitmenschen, so wie Jesus dir vergeben hat. Und ich war entsetzt über diese Predigt. Ich war entgeistert über das, was der Prediger von mir verlangt, dass ich den Menschen, den ich hasse, vergeben soll. Warum sollte ich das tun? Wie kann er sowas von mir verlangen? Wie kann er sowas sagen? Und ich sage dir, dieser Prediger hat das Beste gesagt, was er sagen konnte. Er hat das Wort Gottes gesagt. Er hat das gesagt, was der Vater im Himmel von uns, von mir und von dir erwartet. Und im Matthäusevangelium im 6. Kapitel ab Vers 14 lesen wir, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr aber ihnen nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Was sollen wir tun mit der Schuld des anderen? Was sollen wir tun mit dem, der so schlimme Dinge in deinem und in meinem Leben gemacht hat? Hier steht es, du vergibst und Jesus vergibt. Und das Tragische ist, wenn du nicht vergibst, kann Gott auch nicht vergeben. Und interessant ist, dass hier steht, wenn ihr aber nicht vergeben wollt. Da steht nicht, wenn ihr nicht vergeben könnt, sondern wenn ihr nicht vergeben wollt, dann wird Gott euch eure Schuld auch nicht vergeben. Und ich habe gemerkt, Michael, du hast ein ernstes Problem. Du hast ein Problem der Unvergebenheit in deinem Leben. Du hast ein Problem, was jemand, der da auf der Bühne steht, der dein Leben wahrscheinlich gar nicht kennt, anspricht. Und mich trifft es ins Herz, weil ich merke, es ist nicht die Person, die von der Bühne spricht, sondern es ist der lebendige Gott, der in mein Herz hineinspricht und mir sagt, hey, ich habe dir alles vergeben. Du hast erkannt, dass du unfähig bist, deine Schuld selber zu bezahlen. Und jetzt bist du dran, etwas im Leben deines Mitmenschen zu tun. Und ich bin ganz ehrlich und muss gestehen, ich hatte keine Ahnung, wie das gehen sollte oder wie das passieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll, den Menschen zu vergeben, die an mir schlimme Dinge getan haben. Und alles in mir hat eigentlich nur geschrien, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Diese Person muss büßen. Diese Person ist schuld. Sie hat das Unrecht gemacht, nicht ich. Ich habe nichts Böses getan in der Sache. Es war die Person. Ich will Gerechtigkeit. Ich will Recht. Willst du das auch? Und sagst, ja, genau. Ich kann auch nicht vergeben. Ich weiß, was in meinem Leben passiert ist. Du weißt es vielleicht nicht, aber ja, ich hier vorne weiß es nicht, aber du weißt, was in deinem Leben passiert ist. Und ich möchte dir eins sagen, ich glaube ganz fest, dass heute der lebendige Gott einige Menschen nehmen wird, so wie er mich genommen hat, und wird in dein Leben hineinsprechen und er wird dich verändern. Es wird eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus sein für dich, eine heilende Begegnung, die heute Morgen stattfinden wird und auch in der nächsten Zeit, weil der Heilige Geist die Wahrheit Gottes in dir offenbart, weil der Heilige Geist hineinspricht und das Wort, was hier steht, was so unfassbar herausfordernd ist, vielleicht die herausforderndste Sache, die die Bibel an uns stellt, dass wir denen vergeben, die an uns Unrecht tun, die vielleicht härteste Sache, die du und ich, die wir durchmachen können. Aber ich darf dir sagen, du wirst nicht ein besserer Mensch werden, sondern du wirst ein neuer Mensch werden. Aber wie in aller Welt können wir etwas vergeben, was eigentlich nicht zu vergeben ist, was nach menschlichem Ermessen nicht zu vergeben ist. Ich war einfach überfordert. Geh nach Hause und sag, wie kann der das von mir verlangen? Das ist doch unmöglich. Warum sollte ich vergeben? Jesus Christus ist unser Vorbild in allen Dingen. Vielleicht hast du viele schlechte Vorbilder erlebt in deinem Leben. Menschen, die dich enttäuscht haben, Menschen, auf die du aufgeschaut hast und dann kam der Punkt, wo sie dich enttäuscht haben. Jesus ist anders. Jesus schaute immer auf zum Vater und er hat das getan, was der Vater sagte. Und der Vater verlangt von uns, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Und er hat es auch von seinem Sohn Jesus verlangt. Was ist mit Jesus geschehen? Wir lesen das hier in Lukas 23, ab Vers 32. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu einer Stelle, die man Schädelstätte nennt. Und dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links von ihm. Diese Verse hier leiten einen weiteren Vers ein, der danach kommt, der das größte, wahrscheinlich das größte Vergebungsgebet der ganzen Bibel enthält. Das größte, was der lebendige Gott für dich und für mich getan hat. Vielleicht hast du mal diesen Film von Jesus gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Besonders dieser Film, die Passion von Jesus Christus, drückt das sehr stark aus, wie sehr Jesus gelitten hat. Vielleicht hast du das gesehen, wie sehr die Menschen ihn gehasst haben. Und nur Menschen, die die Römer sehr, sehr gehasst und verabscheut haben, haben sie ans Kreuz genagelt, weil das die teuerste Hinrichtungsmethode der damaligen Zeit war. Und die war besonderen Verbrechern vorbehalten, deren man die bestmöglichste Qual und die stärkste Erniedrigung zufügen wollte, die Menschen erleben können. Und zwei schreckliche Verbrecher waren rechts und links mit ihm dort aufgeknüpft. Aber Jesus, der in der Mitte hing, war kein Verbrecher. Er war niemand, den man verabscheuen musste. Er war der, der die Kranken geheilt hat, der zu den Armen gesagt hat, hey, Gott ist deine Hoffnung, deine Zukunft. Der zu den Verlorenen gesagt hat, da ist eine Rettung. Der zu den Sündern gesagt hat, deine Sünden, deine Schuld ist dir vergeben. Der in großer Gnade und in großer Hinwendung den Menschen begegnet ist, auch denen, die am Rand der Gesellschaft standen. Gerade denen, die am Rand der Gesellschaft standen, die niemand wollte. Jesus wäre heute in den Flüchtlingsheimen unterwegs. Jesus wäre heute überall da, wo Menschen leiden und wo Menschen schwach sind, wo Menschen nicht mehr klarkommen. Er wäre nicht da, wo die Selbstgerechten sind, da, wo die schönsten Gottesdienste gefeiert werden, da, wo man sich feiert und sagt, oh, wie toll sind wir als Christen, sondern dort, wo die Menschen seine Hilfe brauchten. Und diesen Jesus hat man geschlagen und ausgepeitscht. Und das Wort Gottes beschreibt das ja nicht genau, aber es beschreibt es so, dass sie sagen, du konntest Jesus nicht mehr als ein menschliches Leben, ein menschliches Wesen erkennen. Die Peitschenhiebe haben sein Fleisch rausgerissen. Das waren so Peitschen mit Haken, die das rausgerissen haben. Die Krone, die man ihm eingedrückt hat, sorgte dafür, dass es Gesicht voller Blut war und er wurde so geschlagen, dass du auch sein Gesicht nicht mehr erkennen konntest. Im Wort Gottes heißt es, man konnte ihn nicht mehr als einen Menschen erkennen und man hat sich angewidert, abgewandt von diesem Etwas, was da noch war. Und dann wurde er völlig nackt an das Kreuz genagelt. Und dann denkst du, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dann noch die Nägel durch die Hände bekommst. Aber das ist immer erst der Anfang von der Qual, die so eine Kreuzigung nach sich zieht. Wir haben die Kreuze oft sehr hoch und auf den Bildern sind sie sehr hoch gemacht. Die waren aber niedrig, man wollte ja auch nicht Holz verschwenden. Die Füße waren manchmal nur so ein Stück über dem Boden, das heißt, du konntest kommen und dem Gekreuzigten ins Gesicht schauen. Du konntest sehen, wie er litt und du konntest ihn verspotten nach Strich und Faden, Tag und Nacht, wenn du wolltest. Weil der Gekreuzigte hat manchmal mehrere Tage dort gehangen, mehrere Tage gelitten und sich immer wieder aufgesetzt, um dann zu merken, wie seine Lunge sich mehr und mehr zusammenzieht, sich mit Flüssigkeit füllt und irgendwann ein qualvoller Erstickungstod eintritt. Und die Leute haben Jesus in die Augen geschaut und haben ihn verspottet, haben gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter. Du Elender, du Angeber, du Betrüger. Und Jesus zeigt uns, dass er, der Schöpfer, der am Kreuz hängt und der von seiner Schöpfung verhöhnt wird, zeigt uns eine völlig andere Welt. Eine Welt, die nicht menschlich ist, eine Welt, die niemand verstehen kann, eine Welt, die aus dem Himmel kommt. Und er tut das mit einem der schönsten und mit dem kraftvollsten Gebet, was wir in der Bibel finden. Und das ist der Vers, der nach dieser Beschreibung kommt. Und Jesus betete und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren Menschen, die geblendet waren von ihrem Neid, von ihrer Eifersucht, von ihrem Hass, die blind waren vor Wut, vor Selbstsucht, vor Überheblichkeit und Stolz. Und in dieser Wut haben sie Jesus an das Kreuz genagelt und haben gesagt, so, jetzt ist er vorbei, jetzt ist es aus mit ihm und wir werden Ruhe haben vor diesem Unruhestifter. Vergib ihnen ihre Schuld. Welch ein Gebet, das alle Menschen auf der Welt rettet. Das ist die Grundlage für die Rettung von jedem einzelnen Menschen. Wie anders ist Gott? Der Unschuldige, der keinem, aber die Bibel sagt auch nicht eine einzige Sünde getan hat, wird wie ein Verbrecher hingerichtet und am Ende rächt er sich nicht. Er sagte, wenn ich wollte, könnte ich Legionen von Engeln holen, die würden mich sofort hier vom Kreuz abheben. Alle Wunden wären auf der Stelle geheilt und Jesus könnte mit seiner feurigen Hand die ganze Erde mit einem Wort oder indem er einmal seine Hand ausstreckt, vernichten. Und stattdessen vernichtet er das Böse, die Ungerechtigkeit, indem er betet, Vater, vergib ihnen. Und Jesus wird hier zum Vorbild für uns alle. Und jetzt kommst du und ich, jetzt kommen wir ins Spiel. Wenn Jesus unser Vorbild ist, wie gehst du mit denen um, die dir ins Gesicht Dinge gesagt haben, die hässlich und gemein sind. Und diese Dinge, die du erlebt hast, die ich erlebt habe, die sind wie Bilder in unserem Wohnzimmer, die wir nicht mögen, die da hängen und immer wieder in unsere Gedanken kommen. Das sind wie Einbrecher, die in deine Gedankenwelt hineinkommen, die nachts in deinem Bett mit dir liegen, die mit dir am Tisch sitzen, die ungebetenen Gäste, die bei dir sind mit den Gedanken, was der mir angetan hat, das werde ich niemals vergeben können. Und vielleicht haben diese Ereignisse deine Beziehung zu Gott zerstört, verändert, deine Beziehung zur Kirche geprägt, weil du sagst, was ich dort erlebt habe. Und solche Dinge passieren auch in der Kirche, weil wir Menschen sind, weil wir fehlbar sind, weil wir Menschen sind, die Fehler machen. Auch Leiter, die hier vorne stehen, machen Fehler. Ich mache auch Fehler. Vielleicht mache ich nur 80% richtig und 20% von dem ist so falsch, wie es nur falsch sein kann und tut Menschen weh. Und ich habe einfach gebetet. Und vielleicht hast du gebetet, aber nichts hat sich verändert. Die ganze Situation ist so geblieben. Und die schlimmen Dinge gehen weiter. Oder es ist so, dass du dir selber auch nicht vergeben kannst. Menschen, wir haben auch Menschen Dinge angetan, die uns schwerfallen. Dinge angetan, die uns niederdrücken. Dinge angetan, von denen wir wissen, wie sehr der andere darunter gelitten hat. Und wir versuchen, das abzuwaschen. Oder das ist so manchmal so, als wenn du einen Staubsauger hast und du hast so die Wohnung gesaugt und dann sind da ist da eine so eine Sache, die liegt da und du fährst mit dem Staubsauger drüber und drüber und es geht nicht weg. Und dann nochmal. Und was machst du dann? Dann hebst du es auf, vielleicht. Und was macht man dann? Dann schmeißt man es wieder hin und versucht es wieder einzusaugen und es funktioniert nicht. Es will einfach nicht weggehen. Diese Gedanken wollen einfach nicht weggehen. Wie vergeben wir, wie Jesus vergeben hat? Und ich möchte uns zwei kurze Gedanken geben, die direkt aus dem Wort Gottes kommen, die sehr einfach sind. Diese Gedanken sind so simpel, aber sie fordern uns komplett. Es sind einfache Gedanken, die deinen ganzen Einsatz fordern, deinen ganzen Willen, das auch zu tun. Das erste ist, bete für die, die dich verletzen. Im Lukas-Evangelium sagt uns die Bibel, segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Lukas 6, Vers 28. Und in der Neuen Leben-Übersetzung, da ist das noch krasser. Ich fand das so krass. Betet für das Glück derer. Ha! Da ist der Übeltäter und jetzt bete ich für sein Glück. Die dir Schlimmes angetan haben, die dich verfluchen, und betet für die, die euch verletzen. Ja, das hat der Prediger auch gesagt. Er hat gesagt, segne doch die Person, die dir das Schlimme angetan hat. Und dann knie ich mich vor mein Bett und mir fällt nichts ein, was ich Gutes beten kann. Im Gegenteil, meine Gedanken sind gefüllt mit den Eindrücken, mit der Realität. Und was soll ich jetzt beten? Soll ich sagen, Herr, lass ihn sich einen Arm brechen, ein Bein brechen, lass ihm was Schlimmes geschehen. Betet für die, die euch verfluchen. Für jemanden beten, den ich abgrundtief hasse. Und in Matthäus 5, Vers 43 heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Aber ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wir lernen schon als Kind, dass es gute Menschen und böse Menschen gibt, dass wir uns zu den Guten halten sollen und dass wir uns von den Bösen distanzieren sollen. Und das steckt ganz tief in uns drin. Die Juden wussten auch, es gibt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir einer das angetan hat, dann darfst du ihm das wiedergeben. Und jetzt sagt Jesus, hey, wenn dir einer auf die Wange haut, dann halt ihm noch die andere hin. Wenn einer dir Schlechtes tut, dann bete für ihn, dann segne ihn. Und das trifft uns an einem ganz empfindlichen Punkt, auch an unserem Stolz, an unserem Selbstwert. Wie kann ich jemandem vergeben, der so schlimme Dinge getan hat? Und dieses hier hauen und wieder zurückhauen, das passiert ja auch täglich in unseren Ehen. Es passiert überall da, wo Ehepartner zusammen sind und es verlernt haben, sich zu vergeben. Das ist der Grund, warum so viele Ehen geschieden werden. Das liegt nur daran. Es liegt daran, dass beide oder einer aufgehört hat zu vergeben oder nie angefangen hat zu vergeben, weil die Vergebung das Lebenselixier von jeder Beziehung ist. Meine Beziehung zu Gott lebt nur aus Vergebung. Aus Vergebung, die Jesus mir gegeben hat und die ich annehme. Und so lebt deine Ehe, deine Beziehung nur aus Vergebung. Und wenn einer schlägt und der andere haut zurück, dann sagt man am Ende, ja, wir haben uns auseinandergelebt, wir lieben uns nicht mehr. Jesus sagt das genaue Gegenteil. Er sagt, wenn dich jemand bestohlen hat, dann bete für ihn. Wenn dich jemand geschlagen oder missbraucht hat, dann bete für ihn. Wenn dich jemand verlassen oder vernachlässigt hat, dann bete für ihn. Wenn dich jemand herabgesetzt hat oder klein gemacht hat, dann bete für ihn. Warum sagt Jesus das? Es geht hier nicht um die Gefühle, es geht nicht um den Moment, den du fühlst, sondern es geht um deine Einstellung. Bei mir war das auch so, ich wusste von nichts. Und ich war unfähig und hilflos, etwas Gutes zu beten. Und so habe ich einfach angefangen, Herr, segne die Person. Völlig emotionslos. Aber wenn du was jeden Tag machst, dann kannst du was einüben. Man kann auch gute Dinge einüben. So mechanisch das am Anfang ist, so merkte ich, dass ich dann über das, ach Herr, segne die Person hinauskommen konnte und auch etwas Konkretes sagen kann. Und es wird dann von Monat zu Monat besser. Am Anfang ist das so ein Krümelchen nur. Und ich merkte nach einem Dreivierteljahr, wie ich ein tiefes Mitleid bekommen habe in mein Herz. Und ich anfangen konnte, wirklich gute Sachen auszusprechen. Herr, begegne dieser Person, so wie du mir begegnet bist. Und deine Gebete verändern vielleicht nicht die Situation und auch nicht die Person. Bei uns ging das weiter. Das ging noch lange weiter. Aber es hat angefangen, etwas mit mir zu machen. Es verändert immer zuerst dich selber. Und dann bist du in der Lage, den zweiten Schritt zu tun. Wenn du an diesem Punkt bist und sagen kannst, ich kann der anderen Person etwas Gutes wünschen, etwas Gutes zusprechen, dann kannst du auch Vergebung aussprechen. Vergebung bedeutet, ich erlasse die Schuld, die der andere gegen mich hat. Diese Schuld ist da, diese Schuld ist so eindeutig. Und deshalb sagt die Bibel, geht nachsichtig miteinander um in Kolosser 3, Vers 13 und vergebt einander, wie einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das heißt, da ist etwas. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und ich möchte dich heute herausfordern. Du hast immer eine Wahl. Jesus sagte, wenn ihr nicht vergeben wollt, wir haben immer eine Wahl, will ich oder will ich nicht? Will ich oder will ich nicht? Du kannst an der Vergangenheit nichts ändern, du kannst an den schlimmen Ereignissen nichts ändern, aber du kannst an der Zukunft etwas ändern. Vergebung verändert unsere Zukunft. Unsere Vergangenheit beeinflusst nicht mehr unsere Zukunft, sondern wir werden freigesetzt. Manch einer kommt zu mir und sagt, wenn ich jetzt vergebe, dann gebe ich ja zu, dass ich schuld bin oder dass der andere doch nicht so schlimm ist. Das ist unser größtes Problem, ja, zu wissen, ja, ich habe ja Recht, ich möchte Recht haben. War Jesus ein Schwächling, als er ausrief, es ist vollbracht? Als er ausrief, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. War er ein Versager? Das zeugte einfach nur von der göttlichen Liebe, die größer ist als jeder Hass, jede Ungerechtigkeit. Und diese Liebe will Jesus in dein Herz pflanzen. Diese Liebe will er uns geben, die über diesem steht. Und diese Liebe ist mehr als Gerechtigkeit. Diese Liebe steht darüber. Das Wort Gottes sagt, das Höchste von allem ist Liebe. Von allem. Die Liebe ist die größte Kraft. Und wenn aus Liebe heraus das geschehen kann, diese Liebe kann ich nicht machen. Ich konnte die nicht in mein Herz pflanzen. Ich konnte nicht jeden Tag irgendein Medikament essen, damit ich am Ende diese Liebe habe, sondern mein Wille war entscheidend, mich zu öffnen, zu sagen, ich fange an mit diesem Prozess, Schritt für Schritt. Und dann wurde die Liebe Gottes, die in meinem Herzen ist, durch den Heiligen Geist freigesetzt, sodass ich anfangen konnte, gute Gedanken zu haben, dass ich meine Liebe darüber stellen konnte, über mein Bedürfnis, Gerechtigkeit zu haben. Und der andere, der in meinen Augen da unten irgendwo war, auf einmal wieder nach oben kam. Ich nicht oben war und von oben runterschaute, sondern ihn auf die gleiche Stufe stellen konnte und sagen kann, schau dir in die Augen und sage, ich vergebe dir. Und dazu muss mein Ego sterben. Dazu muss ich mein Recht aufgeben, Rache zu nehmen, und dieses Recht an Gott abgeben und sagen, Herr, du bist ein gerechter Gott. Du sorgst für Gerechtigkeit. Mein Geist, meine Seele ruft vielleicht nach Rache und nach Vergeltung, aber dein Geist in mir ruft Vergebung. Und Vergebung setzt andere frei, so wie Jesus uns freigesetzt hat. Wie sehr hat dieser Ausspruch, den Jesus gemacht hat, mein Leben freigesetzt? Mich freigemacht von Schuld, von Sünde, mich freigemacht von Lasten. Und so machst du dich frei von Lasten anderer. Wenn du nicht vergibst, dann trägst du die Schuld des anderen. Ja, da nimmst du eine Sache nach der anderen, hängst die um und dann kommt die nächste, dann kommt das nächste und am Ende gehen wir so niedergedrückt durchs Leben. Bei mir sitzen manchmal Menschen, die sagen, mein Lehrer, mein Vater, meine Mutter, was die mir angetan haben. Diese Menschen sind älter als ich. Die haben ein ganzes Leben hinter sich mit diesen Lasten. Und wenn ich so vor ihnen sitze, dann weine ich innerlich, weil ich die Not sehe, die da ist, die sie rumtragen. Derjenige, der ihnen das Schlimme angetan hat, ist oft schon gar nicht mehr auf dieser Welt. Und trotzdem, dieses Bild hängt immer noch an der Wand. Der ungebetene Gast kommt immer noch jede Nacht, jeden Tag und besucht dich. Und genau das will Jesus dir abnehmen. Und du kannst es auf ihn werfen. Vielleicht magst du ihm ans Klavier kommen. Dann ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, Ja zu sagen, zu sagen, jawohl, Herr Jesus, ich sehe dich dort am Kreuz, ich sehe nicht, wie ich vergeben kann, aber ich weiß und ich hoffe und ich bete, dass du in mein Leben kommst und mich bereit machst, mir hilfst, diese Schritte zu gehen. Und das sind befreiende Momente, erstmal zu sagen, ich fange an zu vergeben, ich mache den ersten Schritt. Und für den einen wird der erste Schritt schon ausreichen und du wirst in einem Moment wird diese Last von dir fallen und du wirst vielleicht eine neue Liebe zu demjenigen haben. Und für den anderen ist dieser erste Schritt wie ein Zentimeter auf einer Reise, die du gehen wirst. Aber jeder Zentimeter mehr bringt dich näher heran. Und du wirst merken, wie mit jedem Schritt die Liebe in dir wächst und die Möglichkeit wächst, dem anderen zu vergeben. Und diese Liebe war in Jesus. Die Liebe hat ihn am Kreuz gehalten, nicht die Nägel. Jesus hätte herabsteigen können. Aber die Liebe hat ihn festgehalten, weil er sagte, ich liebe dich. Und Stück für Stück, Schritt für Schritt, erlebst du Befreiung. Und ich denke, wir machen einfach mal so einen kurzen Moment der Stille. Ich möchte ein Gebet sprechen und dich danach fragen, ob du bereit bist, einen ersten Schritt zu tun, wie auch immer dein Schritt aussieht. Warte nicht, bis der andere zu dir kommt, sondern geh du zuerst zu Gott und sag, ich vergebe von ganzem Herzen. Vielleicht kommt die Person niemals. Manch einer wartet bis an sein Lebensende und wird enttäuscht. Herr Jesus, du forderst uns heute Morgen heraus. Und du sagst, wir sollen es dir nachtun. Folget mir nach, sagst du. Wir sind dann deine Nachfolger, wenn wir die Dinge tun, die du tust. Und für dich ist Vergebung das zentrale Mittel, die zentrale Sache des Evangeliums. Und ich bitte dich, dass diese Vergebung und dieser Wunsch zur Vergebung stark wird in einigen hier, die damit kämpfen, die nicht mehr weiter wissen, die auch schon lange leiden unter Menschen, die sie gequält haben, die ihnen schlimme Dinge angetan haben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass gerade jetzt ein Moment da ist, wo du diese Herzen berührst, diesen Herzen einen Hoffnungsschimmer gibst, dass da eine Erlösung möglich ist, dass da ein Ausweg ist, dass es dort etwas gibt, was vom Himmel kommt und unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigt, dass du Gnade hast für uns, Gnade hast, um auch diesen Weg zu gehen. Herr Jesus, gib du den Menschen, die hier sind und das im Internet zuschauen, Gnade. Du siehst, wer jetzt innerlich weint, Herr, wer innerlich zerrissen ist, wer innerlich nicht weiter weiß. Komm du mit deiner Gnade und mit deiner Hilfe. Ist jemand hier, der einfach sagt, ich möchte den ersten Schritt machen, ich möchte gehen, dann zeig kurz auf und möchte dich noch einmal besonders für dich beten. Dankeschön. Ach, Herr Jesus, danke, dass du einen großartigen Weg hast für jeden Einzelnen, der heute eine Entscheidung trifft. Einen großartigen Weg hast, der herausführt aus der Gefangenschaft, herausführt aus der Belastung, hinein in ein Leben der Freiheit, in ein Leben, einen Unterschied zu machen, in ein Leben, so zu leben, wie du es uns vorgegeben hast. Danke dafür. Danke für deine Kraft. Danke für das, was du in meinem Leben tust. Und danke für das, was du in dem Leben derer tust, die sich auf den Weg machen. Herr, du bist ein Gott, der treu ist und der sich zu seinem Wort stellt. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Und wenn du sagst, ich bin so weit weg von Gott und ich möchte heute auch einen Schritt auf Jesus zumachen. Ich bin der, der Vergebung braucht, dann bitte ich dich, bleib einfach hier nach dem Gottesdienst und sprich mich einfach an oder sprich uns an und wir möchten gerne mit dir beten, dass du auch diese Vergebung erlebst, dass du erlebst, dass Jesus dein Leben verändert. Amen.